Unterwegs mit Jesus, Himmelfahrt. Das letzte der Kapitel und ich glaube auch eines der schwersten. Nach diesem inzwischen, glaube ich, schon knappe 3 Jahre dauernden Unterwegssein liegt es mir auf dem Herzen, euch zukünftig mitzunehmen zu Menschen, zu Personen des Glaubens. Und so gibt es durch alle Jahrhunderte interessante Personen, die vom Glauben inspiriert sind, die ihn gelebt haben, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und da möchte ich einfach mit hineinnehmen. Ich selber lebe davon, ich lese sehr viel und freue mich an Menschen, die auf ihre Art und Weise den Glauben gelebt haben. Und ich glaube, dass wir heute in unserer Zeit auch davon inspiriert werden können. Der nächste, der folgen wird, oder der erste, der folgen wird, ist Sadhu Sundar Singh, ein Inder. Ein ganz außergewöhnlicher Mensch, aber lasst euch dann überraschen, heute geht es um Himmelfahrt. Normalerweise ist ja dieses Unterwegs mit Jesus sein ein Hineinbegeben in die Situation, ein Dabeisein und ein mit hineingenommen werden, dass man sich das wirklich besser vorstellen kann, was da passiert ist. Das ist mir bei dieser Szene enorm schwer gefallen. Und da muss ich etwas ausholen. Und versuche euch ein bisschen mit hineinzunehmen, wie meine Gedanken sind. Wohlgemerkt, ich weiß ganz genau, dass jeder von uns auf seine eigene Art und Weise geprägt ist und auch dort in sich etwas lebt, was durch niemanden zu ersetzen ist. Und so ist auch in mir etwas, wo ich weiß, mancher würde damit vielleicht nicht persönlich klarkommen, aber muss man ja auch nicht, denn wir gehen ja unseren Weg mit Jesus, jeder für sich selbst in eigener Verantwortung. Und es ist auch schön, wenn wir in unserer Gemeinde uns einander ein Stückchen stehen lassen können und einander uns Mut machen, den Weg zu finden, der zu Jesus führt. Ich habe hier ein ganzes Weilchen die 4 Evangelien gelesen und verglichen dazu. Das ist der Matthäus, der Markus, der Lukas und der Johannes. Und auch in der Apostelgeschichte war ich mal. Und da kam es wieder deutlich raus. Was mache ich mit diesen Geschichten? Und da ist meine Herangehensweise so, dass ich auch durchaus es an mich heranlasse, dass diese Geschichten nicht perfekt sind. Es gibt ja die eine Richtung zu denken, die ist, das Interessante an dieser Richtung ist, dass sie einfach ist und dass sie auch Glauben erweckt, dass man einfach sagt, die Bibel, Gottes Wort, wir lassen alles stehen, alles stimmt, ist alles richtig. Für mich persönlich ist das ein guter Ansatz, aber es gibt Dinge, die ich darin entdecke, die das platt machen würden auf diese Art und Weise. Und deswegen erlaube ich mir auch hin und wieder mal zu zweifeln, auch zu hinterfragen. Ich habe in meinem Leben unglaublich viel auch den historischen Kontext recherchiert, also die Zeitgeschichte um Jesus herum, die einzelnen Länder, wie sie gelebt haben, welche Religion hatten sie. Ich habe mich mit den Gebräuchen beschäftigt und auch mit der Art und Weise, wie man Bücher schreibt wie die Bibel. Und so ist es zum Beispiel nicht unüblich, dass Bücher geschrieben werden und man sie nach einem Namen benennt, wo man meint, der hat Autorität. Dieses Buch ist diesem gewidmet, es trägt seinen Namen. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, ist das Buch wirklich von dem und dem? Oder könnte es einfach nur jemand in Vollmacht von dem und dem geschrieben haben? Wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen auch nicht, wann die Bücher der Bibel im Einzelnen entstanden sind. Auf alle Fälle war ein ganzes Stückchen Zeit zwischen dem eigentlichen Geschehen und der Entstehungsgeschichte des Aufschreibens. Und auch die Personen, die gerade unsere 4 Evangelien geschrieben haben, sind nicht unbedingt die gewesen, die am Ort des Geschehens dabei gewesen sind, sondern sie haben vom Hörensagen wahrgenommen, sie haben es aufgeschrieben, was Konsens ist, und sie haben aus unterschiedlichen Beweggründen geschrieben. Und nun ist es ja auch so, dass das menschliche Gedächtnis im Laufe der Zeit unglaublich veränderlich ist. Das ist eine Eigenart, die mir bei meinem Opa und Oma aufgefallen ist. Der Opa hat erzählt und bei jedem zweiten Satz hat die Oma Einwurf gemacht, aber Opa, das war doch so und so. Und der Opa sagt, ach ja, okay. Und dann hat er weitererzählt. Und dann wieder, aber das war doch so und so. Ach ja, okay. Und dann weiter geht's. Vielleicht kennt ihr es so ein bisschen. Also ich merke zumindest, wenn man so etwas älter wird, dann passiert das häufiger, dass Gedächtnis ist nicht mehr so optimal, dass es sich alle Dinge merken kann. Also ich bin jetzt zum Beispiel in der Situation, dass ich nicht weiß, wo meine Lesebrille ist. Jetzt schon 3 Tage lang. Und das Schlimme ist, ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, in welchem Zusammenhang ich die abgelegt habe. Soweit ist es schon. Ja, und dann soll man eine Geschichte draus machen, die stimmt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Es ist nicht ganz einfach. Das ist mir ganz wichtig, bei all dem, dass ich auch Zweifel zulasse, dass ich auch viel hinterfrage, hat doch die Bibel, die wir hier haben, eine Autorität in sich. Das heißt, ich muss nicht selber sagen, das ist die Bibel und da lasse ich nichts ran, sondern sie lässt selber nichts ran. Das Alte Testament, die Bibel der Juden, des jüdischen Volkes, erzählt die einzigartige Geschichte, die das Volk Israel gegangen ist, unter Gottes Führung, unter der Begegnung mit Jahweh, dem Herrn des Himmels und der Erde, der die Geschichte umgekrempelt hat. Und das jüdische Volk auch heute in dieser Zeit krempelt die Geschichte um. Das ist Autorität in sich selber. Da muss man nicht sagen, ihr seid unantastbar. Und das Neue Testament, die Bibel der Christen, sie erzählt von dem Messias, von dem, der gekommen ist und der, wie Hartmut, du vorhin gelesen hast, vom Himmel gekommen auf die Erde und zum Himmel aufgefahren, aufgenommen worden. Von dem, der Menschenherzen in einer einzigartigen Art und Weise befreien und retten kann. Der Leben wieder lebenswert macht. Der verfahrene Situation wieder gerade kriegt. Der Messias geworden ist für die Menschheit. Und das auch hat diese Erde in ihrem Antlitz unglaublich verändert. Das Evangelium ist gepredigt worden in allen Ecken und Enden der Welt. Sicherlich mit vielen Schattenseiten, verbunden mit hin und her gewoben. Wir wissen nicht so richtig, was ist denn nun gut und was ist schlecht daran. Ja? Also es gibt ja auch viele Entwicklungen, da kann man sehr gern auch zweifeln dran. Und dennoch trägt dieses Neue Testament die Autorität in sich und die heißt Jesus Christus. Und ihn zu erleben, ihm nachzufolgen, das ist für mich ein großes Glück, eine große Leidenschaft. Und egal mit welcher Methode wir rangehen, wenn wir uns einig sind darin, dass wir Jesus Christus nachfolgen wollen und in seiner Autorität leben wollen, dann haben wir ein ganz großes Band, welches uns verbindet und welches uns Geschwister sein lässt. Zum Thema Himmel gibt es in der Zeit Jesu ganz klare Vorstellungen. Es ist ja nicht so wie heute. Der Himmel ist für die Menschen von damals, die Menschen der Antike, etwas Unerreichbares. Deswegen wollten Menschen ja auch einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, also bis zu den Wolken, bis möglichst hoch. Denn da oben, was für uns unerreichbar ist, da ist Gott. Und die Boten, die von der Erde zum Himmel die Botschaft hin und her bringen, brauchen demzufolge Flügel, wie die Vögel. Denn sonst kommen sie ja nicht nach oben. Und diese Vorstellung durchzieht das gesamte Altertum. Da ist das Neue Testament quasi nur ein blasser Ausläufer davon. Menschen in Ägypten, die alten Könige, sind quasi in den Himmel aufgenommen worden. Es war selbstverständliches Denken. Und im Iran, die persische Religion des Zarathustra oder Zoroaster, sie haben ein interessantes Bild von dem Schöpfergott oder von dem guten Gott. Die haben ja den schlechten, das ist der Ahriman, und den guten, das ist der Ahura Mazda. Und dieser wird gezeichnet als Person mit breiten Schwingen und einem Vogelschwanz. Dieses Zeichen übrigens kennen wir eventuell noch aus dem Dritten Reich. Da war nämlich ziemlich genau dieses Bild mit den breiten Schwingen und in der Mitte war dieses berühmte Kreuz. Das ist aus dieser persischen Religion entnommen worden. Also dass derjenige, der das Heil für die Menschen bringt, Ahura Mazda, der ist gefiedert. Der schafft es zum Himmel und steht mit ihm in Verbindung. Und dieses Bild der Menschen geht durch und durch. Das war für sie selbstverständlich, das wurde mit der Muttermilch aufgesogen. Es war klar. Für uns heute ist der Himmel erstorben. Die Flugzeuge fliegen auf, die Raketen gehen hoch, die Satelliten kreisen, die einzelnen Sonden gehen zu den Planeten. Es gibt ihn nicht mehr, den unerreichbaren Himmel. Aber was dahinter steht, ist trotzdem, dass es etwas gibt für die Menschheit, was nicht erreichbar ist. Das nennen wir Gott. Da kommen wir nicht ran. Er ist nicht, also nur eingeschränkt auf den Bereich der Wolken oder den Bereich der Planetenbahnen. Wenn Paulus zum Beispiel erzählt, von einem, der wahrscheinlich meint er sich selber, im dritten Himmel war, dann ist das eine interessante Sternenbeobachtung oder eine Planetenbeobachtung. Denn das antike Weltbild, das unterschied die Himmel in Sphären. Es gab also die Erde und dann waren wie Schalen ringsrum oder wie Schalen, je nachdem welches Weltbild man hatte, waren die einzelnen Himmel aufgetan. Und die Planeten selber kennzeichneten jeweils die Sphäre. Und da es in dem antiken Weltbild, ich glaube, wie viele Planeten gab es? 7, 9, ich weiß es nicht genau. So viel Sphären gab es. Und wenn man im siebten Himmel war, dann war man schon ganz weit oben, ganz nah an dem ursprünglichen Gott dran. Und Paulus, der war, glaube ich, im dritten Himmel. Ne? Das war schon ziemlich weit oben, aber noch lange nicht in dem großen Allerheiligsten. Und so ist dieses Weltbild, hat sich geprägt. Und die Menschen haben das, was sie innerlich fühlten, dachten, mit dem, was sie äußerlich sehen, ganz stark verbunden. Für uns heute, wir müssen etwas interpretieren, weil dieses Weltbild haben wir nicht mehr. Es ist zerstört worden. Wer war es? Kepler oder so? Ne? Diese Menschen noch, wie können sie nur? Nein, es ist okay. Aber das, was hinter diesen Geschichten steht, hat eine innere Wahrheit, die fest gegründet ist. Und wenn wir jetzt diese Geschichten mal einmal genauer angucken, lasst uns mal unsere Aufmerksamkeit richten auf diese innere Wahrheit, die sie in sich tragen. Da gibt es zum Beispiel den Matthäus. Der Matthäus, wir wissen nicht genau, wer er war. Vielleicht war er Levi Matthäus, also der Zöllner, der zu Jesus gefunden hat. Dann war es ja ein Zeitzeuge. Dann könnte er wahrscheinlich ziemlich genau berichten, wie es gewesen ist. Die sich die Bibel genauer anschauen, werden merken, dass Matthäus, Markus, Lukas, das sind drei Evangelien, die sich sehr ähneln. Man nennt ihn die Synoptiker, weil die so gleich sind. Die scheinen irgendwie Text voneinander übernommen zu haben. Und hier wurde festgestellt, dass das Markus-Evangelium scheinbar das ursprünglichere war. Man weiß es nicht genau. Wir bewegen uns immer im Bereich von einer gewissen Spekulation. Aber auch wenn wir die Namen der Evangelien lesen, der Personen, befinden wir uns immer im Bereich einer gewissen Spekulation. Es ist nicht genau sicher, aber Matthäus könnte nah dran gewesen sein. Wir lesen, was Matthäus dazu schreibt. Das ist ganz zum Schluss zu finden. Das ist bei der Himmelfahrt so wunderbar. Wir brauchen nur an den Schluss eines Evangeliums zu gucken und schon haben wir es. Also Matthäus 28. Und er schreibt, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa. Achso, ich muss noch davor lesen. Da kamen nämlich die Frauen zum Grab und dann sagte der Engel, das ist Matthäus 28 ab Vers 5, ich weiß, dass ihr den Gekreuzigten sucht, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Kommt her, sieht die Stätte, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und sieh, er geht euch vor hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und das ist eine Stelle, die dürfen wir schon mal beachten. Also es wurde gesagt, die Jünger sollen sich in Galiläa einfinden. Und jetzt folgt Vers 16, und die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wo Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das ist schon spannend. Also wenn du einen Auferstandenen sehen würdest, würdest du zweifeln? Also das ist schon ein starkes Ding. Keine Ahnung, aber wenn ich etwas wirklich greifbar vor Augen habe, warum zweifeln? Weiß ich nicht. Ist aber eine interessante Bemerkung. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt, alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann hört das Evangelium auf. Matthäus als ein möglicher Zeitzeuge berichtet nichts von der Himmelfahrt. Ich hatte mal so provokativ die Frage gestellt, war die jetzt nicht wichtig genug? Warum berichtet er das nicht? Das ist schon eine interessante Frage. Er berichtet von der letzten Begegnung Jesus und die Jünger in Galiläa. Aber die waren doch dann nochmal bei Jerusalem in Bethanien. Warum erzählt er davon nicht? Das lässt Fragen offen, die ich mal so offen lassen möchte erstmal. Gehen wir weiter zum Markus. Das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich das älteste, das so vielen als auch Vorlage gedient hat, als Erinnerungsstütze. Ja, die Geschichte ist, die übernehmen wir auch für uns im Lukas und im Matthäus. Und Markus wird als, Moment, ich muss mal schauen. Markus wird von den alten Kirchenvätern mit einem Markus, mit einem Johannes Markus aus der Apostelgeschichte assoziiert, aber es ist alles andere als sicher. Wir wissen es nicht genau. Interessant ist auch, dass Markus ganz zum Schluss, da ist sogar die Quelle ein Stückchen unsicher, also da gibt es ja auch Glaubenskämpfe dafür, ob man diese Stelle jetzt dazu rechnen muss oder nicht. Die Elberfelder in der revidierten Übersetzung schreibt, die Verse 9 bis 20 fehlen in einigen der ältesten Handschriften. Aber wisst ihr, was passiert, wenn die wirklich fehlen? Dann endet das Markus-Evangelium so. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Krass. Sollte Markus wirklich so aufgehört haben? Also das wäre unglaublich. Also das ist ja kein Evangelium. Also ich weiß es nicht. Also auf alle Fälle tut es Not, dass da irgendwas noch kommt. Und dann ist auch ein Abschnitt, die Verse 9 bis 20, da wird nochmal die Maria beschrieben. Und ich gucke mal ab, was ich einfach nicht lese. Und er sprach zu ihnen, ab Vers 15, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus, predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Ja, also hier gibt es eine gewisse Vakanz und es fällt auf, dass dieses in den Himmel aufnehmen doch relativ emotionslos geschildert wird. Hingegen zu manch anderen Geschehen, weil wo man mittendrin ist, heißt es hier, als wenn es ein Glaubenssatz wäre. Es scheint nicht so, dass Markus das selbst erlebt hätte. Ich weiß es nicht, es ist mein Eindruck. Aber interessant ist schon, dass es ganz eindeutig das alte, antike Weltbild sagt, natürlich in den Himmel aufgenommen und sich zur Rechten Gottes setzen. Das heißt, er ist ganz oben im Himmel und er ist ganz nah dran bei Gott, dem Vater, dem Schöpfer alles Seins. Und das ist für mich eine Glaubensaussage, die ich so auch gerne verstehe, auch wenn Markus hier ohne große Einzelheiten das schreibt. Und die Jünger gingen hinaus und predigten überall. Also der komplette Kontrast zu dem letzten hier, sie fürchteten sich und sagten niemand etwas. Und der Herr wirkte mit und bestätigte das durch seine Zeichen. Ist doch spannend. Gehen wir zum Lukas. Lukas ist einer, der zumindest hier dem Theophilus das Evangelium mitteilen möchte. Und später in der Apostelgeschichte scheint es der gleiche zu sein, der ebenfalls dem Theophilus das mitteilen möchte, was dann die ersten Christen erlebt haben. Dieser Lukas ist mit Sicherheit kein Augenzeuge, denn er schreibt es ja in den ersten Versen, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Also er schreibt es vom Hörensagen, vom vielleicht auch direkten Erleben derjenigen, die es erlebt haben. Und er schreibt hier auch am deutlichsten über die Auferstehung, über die Himmelfahrt. Wir lesen in Lukas, Lukas 24 ab Vers 50, und da sind sie in Bethanien, also bei Jerusalem, ganz weit weg von Galiläa, in Jerusalem kann man sagen. Und Jesus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Hier lesen wir weniger von diesem Auftrag, in die Welt zu gehen, aber wir lesen, dass die Jünger unglaublich glücklich waren und dass sie im Tempel Gott gedient haben. Und auch der Tempel ist ja eine Stätte, an der man das Evangelium ja weitersagen kann. Da treffen sich ja alle möglichen Menschen und das haben sie ja auch getan. Wir lesen es ja nach einer Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte selber, da können wir reinschauen, da finden wir auch nochmal einen Bericht dazu. Da sind dann zwei Männer in weißen Kleidern. Kapitel 1, Abvers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Also hier ist dieser sowohl in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Interessant. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel aufschauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Das ist die ausführlichste Beschreibung der Himmelfahrt, ausgerechnet von einem, der mit Sicherheit kein Zeuge war. Schön. Haben wir noch einen, den Johannes. Johannes wiederum, das ist ein Evangelium, was relativ spät geschrieben wurde und was sich ausnimmt von den anderen drei Evangelien, weil es so anders ist. Das Johannes-Evangelium ist so wie vis-à-vis. Da ist mir immer jemand gegenüber, eine Person. Das sind nicht die großen Menschenmassen, das ist ein Zwiegespräche. Das geht unglaublich tief rein. Und das erzählt Geschichten auch anders. Und Johannes, wenn es der denn gewesen ist, wir wissen es nicht ganz genau, wir dürfen es gerne vermuten, dass es Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus gewesen ist. Er schreibt über die Auferstehung. Na, nichts wäre falsch, du hast ja vorhin was vorgelesen. Er schreibt es durch die Blume. Und zwar gibt es Ansätze, da könnte man jetzt genauer reingucken, will ich nur mal anreißen, die das Kapitel 21 als Nachtrag empfinden und sagen, da hat der Autor noch was nachgebastelt zum Schluss. Also das Kapitel 20, Vers 30 und die 31, das hört so auf. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ein wunderbares Schlusswort. Und dann geht es aber weiter. Es geht weiter und dann offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias, also in Galiläa. Johannes legt seinen Fokus auf Galiläa, nicht Bethanien. Und dort ist dieses ganz, ganz innige Gespräch mit dem Petrus. Petrus, liebst du mich? Ja, und da haben wir wieder diese Zweierbeziehung, dieses ganz Direkte, was tief reingeht. Und dann der eine, der fragt, Petrus sagt dann, und was ist denn mit dem? Wird der bleiben? Wird der dein Wiederkommen erleben? Und dann gibt es dann diese interessante Aussage. Und dann steht ganz zum Schluss, das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Und in Johannes-Evangelium hören wir nichts von dem Geschehen der Auferstehung. Es gibt keine Himmelfahrt. Es gibt kein Erlebnisbericht dazu. Aber es gibt, zumindest habe ich jetzt zwei, dank deines Bibeltextes, den du vorhin gelesen hast, also der zweite Hinweis darauf, dass es selbstverständlich ist, dass der Sohn Gottes vom Himmel herabkommt und als einziger wieder zum Himmel bei Gott ist und zur Rechten Gottes sitzt. Das ist selbstverständlich. Und ich habe noch einen Hinweis gefunden, dass es ganz deutlich wird, dass Johannes wusste, dass hier ein Geschehen ist, welches er aber nicht direkt schildern möchte. Und das steht in Johannes 20, die Verse ab Vers 16. Und da begegnet der Auferstandene der Maria, die am Grab sucht. Und Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Damit ist für Johannes diese Tatsache klar. Aber wie es denn im Einzelnen gewesen ist, dazu sagt Johannes nichts. Und vielleicht schweigt er auch, weil es ihm nicht würdig war, in Dinge zu schildern, die so nicht geschildert werden können. Nun überlegen wir, wenn es einen Sohn Gottes gibt, der beim Vater im Himmel und der Sohn im Himmel und der dazu bestimmt ist, auf die Erde gesandt zu werden, um dort Heil zu bringen, dann muss der ja irgendwie runterkommen. In Matthäus finden wir die Geburtsgeschichte mit den drei Weisen. Markus hält sich da bedeckt und Lukas schildert die Geburtsgeschichte mit den Hirten. Wie schildert die Johannes? Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dann schildert Johannes in einer unglaublich poetischen Weise, wie dieses innere geistliche Geschehen, welches man nicht mit den Augen sehen kann, stattgefunden hat. Wie sich da von Gott etwas gelöst hat, auf die Erde gefunden hat. Für den war das völlig unwichtig, wie es stattgefunden hat. Es war nicht entscheidend. Entscheidend war, dass hier eine Machtsituation sich geändert hat. Dass nämlich der Retter in irgendeiner Form diese Erde besucht und Mensch wurde. Und genauso wie dieser Mensch wieder zu Gott zurückkehrt. Ja, Himmelfahrt. Ich werde mich ebenfalls zurückhalten, das jetzt vor euren Augen plastisch zu schildern, wie es denn gewesen ist. Wir haben sowieso unsere eigenen Bilder, zum einen durch das Glaubensbekenntnis, welches über tausende Jahre immer wieder gebetet wurde, durch Film und Fernsehen, die die Himmelfahrt ja vor Augen führen, wie es denn gewesen sein könnte, und man prägt sich das ein und denkt, ja, so ist es, durch Glaubensvorstellungen, die wir geerbt haben von unseren Glaubensvätern. Warum nicht? Ist okay. Aber das sichtbare Geschehen ist doch immer nur ein Abbild des unsichtbaren Geschehens. Am sichtbaren Geschehen unbedingt festhalten zu wollen, ohne das unsichtbare Geschehen wahrzunehmen, heißt, nicht von der Quelle zu leben. Und mich interessiert natürlich, was ist denn hier die Quelle? Was ist denn dieses Geschehen in der geistigen Welt? Was bedeutet es? Dieses Geschehen zeigt das geänderte Kräfteverhältnis auf. Ich will es mal deutlich machen, wie die Jünger Jesus wahrgenommen haben. Dazu brauche ich mal einen großen Mann. Hartmut, du bist groß. Kannst du mal zu mir kommen? Ja. Ja, das reicht. Ich knie. Komm mal hier hoch. Ja, ich gehe mal eins runter. Ich werde mal das Mikrofon nehmen. So, ich bin mal ganz klar. So, du kommst mal etwas näher zu mir, genau. Ich bin jetzt der Jünger von Jesus und du bist Jesus. Also wir stellen uns das mal vor. Und wie es war, haben die Jünger zu Jesus aufgeblickt. Ein Blick geht nach oben und du blickst gütig nach unten. Du bist der Meister, der Rabbi, der Sohn des Menschen, Gottes Sohn. Und ich bin mit dir auf einer Linie. Unsere Augen treffen uns. Ich lerne von dir und du segnest. Du gibst, was in dir steckt. Du bringst die Göttlichkeit des Vaters im Himmel zu den Menschen. Und diese Beziehung ist eine persönliche Beziehung. So haben die Jünger gelernt und haben gelebt. Auch im Leben von Jesus hat Jesus die Jünger ausgesendet. Und zwar, dann drehe ich mich. Meine Blickrichtung ändert sich und ich schaue zu euch, aber hinter mir ist Jesus. Und du legst deine Hände auf mich und ich bin jetzt der, der anstelle von Jesus in die Welt hineingeht. Man kann mutig sagen, ich bin Jesus, weil ich den Vollmacht von ihm in die Welt des Evangeliums bringe. Das war zu kleinen Zeiten, ja, als Jesus die Jünger ausgesendet hat. Aber dieses Verhältnis hat sich verfestigt mit der Auferstehung und der Himmelfahrt. Jesus selbst ist quasi, diese direkte Blickbeziehung ist quasi entschwunden, weil Jesus im Himmel ist. Er ist von den Augen weg, sie haben ihn nicht mehr gesehen. Natürlich haben sie ihn in sich getragen, aber sie haben ihn nicht mehr direkt wahrgenommen, wie man einen Menschen wahrnimmt. Und so ist auch der Auftrag, den Jesus jetzt den Jüngern gibt, geht hinaus in alle Welt. Er dreht quasi die Jünger um. Die sind immer noch kleiner als er. Er legt seine Hände auf sie und die Jünger gehen jetzt im Namen Jesu raus. Und in dem Augenblick, wo sie im Auftrag von Jesus handeln, sind sie Jesus. Es ist gar nicht so weltfremd. Denn wenn jetzt zum Beispiel in einer Behörde, da gibt es einen Präsidenten. Und wenn jetzt ein Sachbearbeiter kommt, dann kann der einen Brief schreiben im Auftrag des Präsidenten. Und sein Briefkopf heißt der Präsident. Und der Sachbearbeiter schreibt und der Brief hat das gleiche Gewicht, wie als wenn der Präsident selber schrieb. Wir sind im Auftrag. Und die Jünger handeln im Auftrag. Und so erleben wir die Jünger, wenn sie hinausgingen, von Jesus meistens in der dritten Person redeten. Also nicht in der Du-Person, sondern in der dritten Person. Sie haben gesagt, der Vater im Himmel im Namen Jesu Christi. Dieser im Namen Jesu Christi heißt so gut wie im Auftrag Jesu Christi.
Und deswegen war die Ansprache auch so. Ihr Gebet war direkt zum Vater im Himmel durch Jesus Christus. Dass sie Jesus direkt anbeteten, war zu der Zeit nicht üblich. Es gibt eine Ausnahme im Neuen Testament, das ist die Stephanus-Geschichte, als Stephanus gesteinigt wurde und er den Tod vor Augen hatte. Drehte er sich um und sagte:
Ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn Gottes zur Rechten der Majestät stehen.
Und Jesus nimmt meinen Geist auf.
Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Herr Jesus, in deine Hände führe ich meinen Geist.
Das ist eine der ganz seltenen Stellen, wenn man die Offenbarung mal außen vor lässt, an denen, wenn Jünger Jesu direkt Jesus anmeldet: Jesus, nimm meinen Geist auf. Ich danke dir, Herr.
Und so bringt die Auferstehung und die Himmelfahrt wieder die innere Welt in eine gewisse himmlische Grundordnung. Wir dürfen durch Jesus Christus handeln. Und Hartmuts Hände sind quasi die Verbindung zwischen dem einzelnen Menschen, der die Vollmacht von Jesus empfängt, und Jesus selber. Es ist der Heilige Geist. Es ist das, was wir als innere Geistesregung empfinden, als Herzensbewegung, dass wir lesen und verstehen, dass wir hören und tun, dass unser Inneres fröhlich ist, dass es in einer Art und Weise selig ist, wie die Welt es nicht tun kann. Und das tun Jesu Hände auf unseren Schultern. Vielleicht ist das ein Bild, welches uns hilft, diese Geschichte der Auferstehung und der Himmelfahrt besser für uns selbst einzuordnen und zu verstehen und aus dieser Geschichte auch Kraft zu ziehen.